von mir sehr geschätzte christliche Satiriker Adrian Kless beschreibt in einem seiner Bücher, wie man Vortragsredner am besten verwirrt. Das macht man folgendermaßen: Man setzt sich in die allererste Reihe auf die vordere Kante eines Stuhls, holt einen Notizblock heraus, also so einen analogen aus Papier, und ein Kugelschreiber, lässt den Kugelschreiber hörbar klicken und stützt so die Arme auf das Bein, bis der Redner anfängt zu sprechen. Und nachdem er so zwei, drei Minuten gesprochen hat, steckt man den Kugelschreiber wieder weg und den Notizblock weg, nimmt sich zurück, verschränkt die Arme hinter dem Rücken, nach dem Motto, na, was soll da schon noch kommen? Ich weiß schon, was kommt. Möglicherweise ist mit dieser Erwartungssicherheit auch der ein oder andere heute Abend hier erschienen. Irgendjemand hat zu euch gesagt, komm doch mal mit. Und ihr habt gesagt, na gut, dann komme ich mal mit, wenn du schon so engagiert einlädst. Aber eigentlich habe ich eine ziemlich sichere Vorstellung, was da kommen wird. Untertitel des Abends lautet doch, zwischen Freiheit und Orientierung, ein evangelischer theologischer Bericht darüber. Was wird da wohl rauskommen? Da wird doch wohl rauskommen, Freiheit ist ja gut und schön, aber bitte nicht zu viel davon. Es braucht auch Orientierung. Und übrigens, wir hätten da ein paar Vorschläge, worin die Orientierung bestehen könnte. Erstens, zweitens, drittens. Je nach Couleur, Müll trennen oder persönlich redlich sein. Und dagegen könnte man einwenden, ausgerechnet ihr Christen wollt uns etwas über Freiheit erzählen, als sei das euer Markenzeichen. Das kann man nun, weiß Gott, nicht behaupten, sagen manche Menschen, dass das dasjenige sei, wofür ihr bekannt wäret. Ich meine, man stelle sich mal vor, wir gingen irgendwann hier durch die Innenstadt von Osnabrück an einem Sonntagmorgen und fragten, was seid ihr denn, wenn sie an einem Sonntagmorgen so eine richtig beglückende, berauschende Freiheitserfahrung machen wollen. Wo würden sie da hingehen? Die wenigsten würden sagen, ich würde in einen traditionellen evangelischen Gottesdienst gehen. Ja, ich mag das, diese kalten Räume und diese unbequemen Bänke und diese sakrale Sprache und dann tritt jemand nach vorne in einem freundlichen Schwarz gekleidet. Macht mich frei. Das ist meine Profession, muss ich fairerweise sagen. Erlöster müssten die Christen aussehen, als dass ich an ihren Erlöser glauben könnte, hat der Philosoph Friedrich Nietzsche vor über 100 Jahren gesagt. Und das ist die traditionelle Variante, das traditionelle Form von Christsein, einen nicht so fürchterlich feinen Eindruck machen. Das Gleiche gibt es auch in modern. Es gibt auch Leute, die sagen, dass so wie Christen oder ihnen verwandte Gutmenschen sich heutzutage betragen, das macht nicht so einen fürchterlich freien Eindruck, sondern eher so einen leicht gezwungenen Eindruck. Das kann man nachlesen in dem Buch von dem Journalisten Florian Illis, Anleitung zum Unschuldigsein, hat er vor einigen Jahren geschrieben. Und da geht es genau darum, wie das Regelwerk der Gutmenschen von heute, der Kirchentagschristen und so weiter, einem das Leben schwer machen kann, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, wofür man sich überhaupt noch entscheiden kann. Ich zitiere Florian Illis: Wir kaufen dem Obdachlosen seine Zeitung nicht ab und fragen uns dann die nächsten 10 Minuten, ob das richtig war. Wir rufen zu selten unsere Mütter an, denken aber viel darüber nach. Wir trennen schon lange keinen Müll mehr und schämen uns dafür, wenn wir die Müllbeutel runtertragen. Anleitung zum Unschuldigsein ist die Reise in unser inneres Absurdistan, in dem das schlechte Gewissen uns beharrlich quält. Dieses Buch zeigt Wege zurück in die Unschuld mit vielen tollen Übungen. Und man kann den Eindruck gewinnen, manche Menschen, manche Christen vielleicht auch, machen solche Bücher nötig, weil sie ein immer ausgefuchsteres Regelwerk aufstellen. Und auch wenn sie sich noch so moderat und modern geben, es scheint vor allem darum zu gehen, ganz bestimmte Dinge zu tun und immer noch mehr Dinge, die man noch konsequenter beherzigen könnte. Und wenn das Christsein ist, wer will denn da schon mitmachen? Wer will da mitmachen? Doch höchstens von Natur aus sensible Gewissen. Und jetzt könnte man kontern und könnte sagen, aber wir sind doch gar nicht so schlimm, wir sind viel lockerer geworden, schaut uns an, wir können ganz locker sein. Gottesdienste können zum Beispiel auch lustig sein. Ne, Rüdiger Hoffmann würde sagen, da wird auch mal geschmunzelt oder sogar gejuckst. Und vieles von der Art und Weise, wie sich Kirchenvertreter in der Öffentlichkeit geben, ist sehr viel liberaler als früher. Wenn man sich mal das berüchtigte Wort zum Sonntag anschaut, ist nach wie vor nicht so der Quotenrenner. Aber vor 20 Jahren waren das noch ernste, reinblickende Herren, die gravitätische Dinge sagten. Und heute wird das manchmal von der Kirmes übertragen oder von einem Festival. Und da kann man den Eindruck gewinnen, das ist doch alles viel, viel lockerer und entspannter geworden. Aber diese Art und Weise, mit diesem Vorwurf umzugehen, würde mich nicht überzeugen. Denn das Prinzip wäre ja das gleiche.
Es gibt Regeln, es gibt ein Regelwerk und das kann enger oder lockerer sein, aber das Prinzip ist das gleiche. Im Kern geht es um irgendwelche Regeln.
Dagegen steht im Zentrum des Glaubens nicht ein System von Regeln, weder enge noch weite, sondern im Zentrum von dem, was ich für christlichen Glauben halte, steht Freiheit von ganz anderer Art. Und jetzt kommen wir auch zum Thema Freiheit. Denn was ist das eigentlich, Freiheit? Worin besteht Freiheit? Ich weiß, das ist typisch für deutsche Theologen, deutsche Akademiker, so zu fragen, was ist das eigentlich? Ich glaube aber, dass es gut ist, sich das zu fragen. Meine These lautet nämlich, solange man das nicht für sich klar hat, worum besteht eigentlich Freiheit? Was macht mich wirklich frei? Solange man das nicht für sich klar hat, kann man sich frei fühlen, ohne frei zu sein. Man kann sich frei fühlen, ohne tatsächlich frei zu sein. Und das hat mehrere Gründe. Der erste Grund lautet, manche Unfreiheiten sind gut versteckt. Das kann man ablesen zum Beispiel am sogenannten McDonald's-Syndrom. Kennt ihr das McDonald's-Syndrom? Alle behaupten, sie gehen da nicht hin. Aber der Laden ist voll. Woher ich das wohl weiß? Seit es Veggie-Burger gibt, gehe ich da auch hin und wieder hin. Ja? Oder, das kann man ablesen an der Werbung. Ich meine, wir sind alle gewohnt, Werbung nur ironisch zu nehmen, aber natürlich strömt sie auf uns ein. Und wenn man sich mal Werbesprüche genauer anschaut, merkt man, das ist Propaganda reinsten Wassers. George Orwell hätte seine helle Freude daran. Geiz ist geil. So hat vor einigen Jahren, ne, der Mediamarkt geworben, oder war es Saturn, um dafür völlig überteuerte, minderwertige Technikprodukte anzupreisen, die man anderswo günstiger und besser bekommen kann. Und uns weiß zu machen, wenn wir da hingehen und das alles kaufen, dann sind wir geizig. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Vom Kopf her, wie schauen wir das, aber es scheint ja trotzdem zu wirken. Wie gesagt, George Orwell hätte seine helle Freude daran. Oder, und das ist vielleicht noch ein kleines bisschen näher an unserem Alltag, manche Unfreiheiten sind gut versteckt. Das gilt zum Beispiel für die majestätisch uns beeinflussende Frage, was denkt der oder die eigentlich von mir? Was denkt der oder die eigentlich von mir? Es gibt Leute, die können sich davon einen ganzen Tag vermiesen lassen, bestimmen lassen von dieser Frage. Es gibt Menschen, die richten ihr ganzes Leben nach dieser Frage aus. Und ich will gar nicht so tun, als ob mir das so egal wäre. Natürlich ist uns das allen wichtig. Aber das kann uns bestimmen und es kann richtig unfrei machen. Das kann man nachlesen bei einem der Klassiker der Kommunikationspsychologie, bei Paul Watzlawick, in dem Originalbuch Anleitung zum Unglücklichsein. Da schreibt er folgende klassische Begebenheit auf. Einige von euch werden die kennen, aber ich finde sie so gut, dass ich sie nochmal vorlese. Paul Watzlawick schreibt, ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszubohren. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mit dem mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer! Ist nicht so weit weg von der Wirklichkeit, oder? Was denkt der oder die von mir? Das kann ganze Beziehungen durcheinander bringen. Und es kann so richtig unfrei machen. Manche Unfreiheiten sind gut versteckt. Das ist der erste Grund, warum man sich frei fühlen kann, ohne tatsächlich frei zu sein. Der zweite Grund ist noch wichtiger. Der zweite Grund lautet, Freiheit ist immer Freiheit von und zu. Freiheit von und zu. Damit meine ich nicht, dass Freiheit aristokratisch ist. Ne? Unterhalten sich zwei Hunde. Der eine sagt, wusstest du eigentlich, dass ich adelig bin? Mein Name ist Hasso vom Schlosspark. Der andere Hund sagt, ich bin auch adelig. Mein Name ist Runter vom Sofa. Das meine ich, das hat jetzt keine tiefere Bedeutung, aber das fand ich an der Stelle ganz interessant. Freiheit ist immer von und zu, damit meine ich, hier sind wir beim Kern. Das ist für mich entscheidend wichtiger an dieser Stelle. Freiheit besteht nicht einfach darin, dass man eine Vielzahl von Optionen hat. Wenn man eine Vielzahl von Optionen hat, aber keine Ahnung davon, für welche man sich entscheiden kann, kann einen dieser Zustand zutiefst unfrei machen. Das ist möglicherweise Kennzeichen für die sogenannte Generation Y, zu der viele von uns hier gehören. Wenn man viele Optionen hat, einem die Welt offen steht, man hat aber keine Ahnung, für welche man sich entscheiden soll, dann kann einen dieser Zustand der Multioptionalität geradezu unfrei machen. Ich fange mal ganz harmlos an. Es kann manchen Menschen so gehen, und ich sage nicht, welches Geschlecht es ist, wenn sie vor einem offenen Kleiderschrank stehen. Der Kleiderschrank ist voll. Und trotzdem sagen diese Menschen unbestimmten Geschlechtes, ich habe nichts anzuziehen. Und es gibt Menschen eines anderen unbestimmten Geschlechtes, denen kann das so gehen, wenn sie ihrem Smartphone herumwischen, das inzwischen 64 GB hat und ihre Musiksammlung auf ihrem Smartphone hat 30 GB. Aber sie haben keinen Schimmer, welches Stück sie jetzt anwählen sollen. Es sind so viele Möglichkeiten, eine Vielzahl an Optionen. Und ich habe keine Ahnung, wofür ich mich entscheiden kann. Macht mich nicht frei. Und es wird noch existenzieller. Wenn ich weiß, ich habe ein Abitur, ich habe die Hochschulreife, ich habe Eltern, die mich netterweise finanzieren, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was soll ich studieren? Dieses Fach oder jenes? Cognitive Science oder kreatives Chaos oder byzantinische Kunstgeschichte oder vielleicht was Poetischeres, zum Beispiel Master of Business Administration oder vielleicht Assyriologie oder Volkswirtschaftslehre oder was soll ich studieren? Wenn ich keinen Schimmer habe, was ich mit den Möglichkeiten machen soll, die mir gegeben sind, dann macht mich das eher unfrei. Und es wird noch existenzieller, wenn es tatsächlich so ist, dass ich von Menschen umgeben bin, die mir interessant vorkommen, manche attraktiv, manche nicht so sehr. Ich habe aber keine Ahnung, zu wem ich mich wirklich hingezogen fühle und mit wem ich mein Leben teilen möchte. Dann macht mich das unfrei. Oder ich bin in einer Beziehung, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich will und der oder die andere hat auch eigentlich keine Ahnung, ob er oder sie das wirklich will. Dann macht uns das unfrei. Freiheit heißt also nicht einfach nur, dass ich viele Optionen habe, sondern Freiheit heißt immer auch, ich finde ein freudiges Ja zu einer von diesen Möglichkeiten. Das ist gerade nicht Unfreiheit, sondern wenn es ein freudiges, ein freiwilliges Ja ist, dann haben unsere tiefsten Freiheitserfahrungen gerade damit zu tun. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr trefft einen, der über beide Ohren verliebt ist und der endlich die Frau seines Herzens gefunden hat und sagt, für die lasse ich alle anderen stehen. Kein Mensch käme auf die Idee, zu dem zu sagen, was bist du für ein unfreier, armer Mensch. Sondern seine tiefste Freiheitserfahrung hat mit tiefster Verbindlichkeit zu tun. Das ist kein Widerspruch, das gehört gerade zusammen. Freiheit ereignet sich immer in Beziehung, da wo ich ein freudiges Ja zu einer Sache oder noch besser einer Person gefunden habe. Das meine ich mit Freiheit. Und meine Vermutung ist, und das sage ich ganz vorsichtig, meine Vermutung ist, dass unser Bedürfnis nach dieser tiefen Art von Freiheit, unsere reellen Freiheitserfahrungen, die wir machen, immer so ein bisschen übersteigt. Unser Bedürfnis nach dieser tiefen Art von Freiheit übersteigt unsere reellen Freiheitserfahrungen immer ein bisschen. Und selbst die berauschendsten Freiheitserfahrungen, die man machen kann, ja? Die perfekte Welle, der perfekte Tag, selbst die lassen in vielen von uns noch so ein bisschen Unruhe. Und wir denken, nee, das war gut, aber das war es noch nicht. Ich nenne das immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das funktioniert folgendermaßen. Da ist man auf der Schule ist es ja ganz nett, aber auch ein kleines bisschen nervig und man denkt sich, na gut, wenn ich die Schule hinter mir habe und endlich an der Hochschule bin, an der Universität, also ein Mensch in den Augen der Gesellschaft, dann bin ich frei. Dann ist man an der Hochschule, an der Universität und merkt, oh nein, es gibt ja noch das Bachelor-Zeugnis und die Abschlussprüfung, das Kolloquium, die Tischprüfung. Wenn ich das alles hinter mir habe, dann. Wenn ich endlich eine Anstellung gefunden habe, für die Menschen Geld bezahlen, ich habe gehört, es gibt Menschen, die bezahlen andere dafür, dass sie arbeiten. Länger als ein halbes Jahr. Dann, wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, wenn wir erstmal Kinder haben, wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, wenn ich erstmal, und das betrifft meine Generation, wenn ich erstmal die Midlife-Crisis hinter mir habe und einen großen, spritschluckenden Geländewagen angeschafft habe, mit dem ich dann über deutsche, flache Autobahnen fahre. Ganz wichtig. Ja? Spritschluckende Geländewagen, um damit über flache Autobahnen zu fahren. Die sind auch immer ganz sauber, diese Geländewagen. Das ist ganz ungeheuer wichtig. Dann, wenn ich erstmal in Rente bin. Und dann gibt es Leute, die sind in Rente und sagen sich, ach ja, man müsste noch mal 20 sein. Dass sie mich richtig versteht. Ich habe nichts dagegen, dass man sich Ziele setzt und sich von der Erreichung dieser Ziele Freiheitserfahrungen verspricht. Das kenne ich und das habe ich erlebt, als ich das Studium hinter mir hatte oder als ich solche wichtigen existenziellen Entscheidungen getroffen hatte. Ich kenne diese Freiheitserfahrungen. Und ich will es auch nicht malig machen. Das sind großartige Erfahrungen, die man machen kann. Ich behaupte nur, dass zumindest viele Menschen nachvollziehen können, wenn ich sage, da bleibt so ein Rest Unruhe. Selbst die größten, wichtigsten Freiheitserfahrungen, die man machen kann, die lassen so eine Unruhe. Und man fragt immer noch darüber hinaus. Und manche Menschen gehen damit so um, dass sie versuchen, einfach nur mehr desselben anzuhäufen. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, sie sagen sich, na gut, ich habe gedacht, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich frei und jetzt habe ich es erreicht, ich bin aber noch nicht frei, vielleicht muss ich einfach das Gleiche machen wie vorher und nur die Intensität erhöhen. Einen noch besser bezahlten Job, noch tollere Urlaube, noch einflussreichere Leute kennenlernen, dann. Das funktioniert nicht. Und gerade Menschen, die es weit gebracht haben, können uns das bestätigen. Ich habe von einem Geschäftsmann gehört, international tätig, der viel Geld verdient hat und gegen Ende seines Lebens gefragt wurde, was wissen Sie heute, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Gibt es etwas, was Sie heute wissen, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Und dieser Geschäftsmann sagte, ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Er muss es wissen. Das scheint also nicht zu funktionieren, mit dieser Unruhe so umzugehen, dass man einfach das Gleiche macht wie vorher und nur die Intensität erhöht. Was ist aber, wenn die Unruhe dennoch berechtigt ist? Nicht nur eine Überfunktion unseres Hirns und wir müssen halt irgendwie klarkommen mit dem, was uns so gegeben ist, und zufrieden sein und so. Was ist, wenn die Unruhe berechtigt ist? Nur wir haben bisher an der falschen Stelle gesucht. Was habe ich an dieser Stelle nun als Christ zu diesem ganzen Thema zu sagen? An dieser Stelle würde ich gleich gerne, wenn möglich, eine Sorge zu nehmen versuchen, nämlich die Sorge vor Vereinnahmen. Dass Leute sagen, naja gut, jetzt hat er über Freiheit geredet, Freiheitserfahrung, das war alles soweit einigermaßen nachvollziehbar und jetzt kommt deine christliche Position und ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nicht, dass man mir das jetzt irgendwie erzählt und ich habe damit gar nichts zu tun. Vereinnahmung ist das Letzte, was ich will, weil ich glaube, dass Glaube gerade so nicht entsteht. Glaube entsteht nicht dadurch, dass man jemanden anpredigt oder jemanden was überstellt. Glaube entsteht nur in Freiheit. Glaube ist eine zarte Pflanze. Christen sagen, Glaube ist Vertrauen. Theologen sagen, Glaube ist existenzbestimmendes Vertrauen. Und das kann sich nur in Freiheit entwickeln. Nur wenn mir jemand davon erzählt, meinetwegen auch davon schwärmt, aber mich dann in Ruhe lässt, und ich Zeit für mich habe und mir überlegen kann, was mache ich denn jetzt damit? Vertrauen kann man nicht anordnen. Ne? Es wird nicht funktionieren, zu irgendeinem fremden Menschen zu gehen, den ich überhaupt nicht kenne, in der Fußgängerzone und am Arm zu fassen und zu sagen, vertrau mir! Und der sagt, wieso denn? Ich kenne sie überhaupt nicht. Ist doch egal, vertrau mir, das funktioniert. Und mit dem Glauben ist es ganz genauso. Man kann nicht für den Glauben Werbung machen, dadurch, dass man auf Menschen einredet. Man kann es anbieten und sagen, denk mal drüber nach, aber der Rest... Darüber kann man nicht verfügen. Und genauso verstehe ich mein Werben für den Glauben auch. Ich kann an dieser Stelle nur Denkangebote machen und meine einzige Bitte ist, dass ihr mir ein paar Minuten Zeit gibt, um ein solches Denkangebot zu entfalten. Und dann könnt ihr selber überlegen, was ihr damit macht. Mein Denkangebot zu diesem Thema Freiheit, Freiheitserfahrung, Sehnsucht nach tiefer Freiheit hat zwei Teile. Erstens, es ist ja vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Es ist ja vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Darüber habe ich gestern schon gesprochen und ich möchte das gerne nochmal aufgreifen. Was ist denn, wenn tatsächlich diese Unruhe, die
nicht alle, aber viele Menschen spüren, nicht eine Fehlfunktion unseres Hirns ist. Und die Antwort ist nicht, naja, da müssen wir ein bisschen bescheidener sein. Sondern was ist, wenn diese Unruhe tatsächlich berechtigt ist? Und was ist, wenn Christen mit dieser unglaublichen Behauptung recht haben, dass diese Unruhe ein Hinweis auf Gott ist? Darauf, dass wir gebaut sind, uns anzuschließen an den, der diese Wirklichkeit ausgedacht hat. Und wenn wir uns an ihn anschließen, werden wir nicht unfrei, sondern frei. Und wir merken vorher die ganze Zeit, dass etwas fehlt. Das ist ein bisschen so, wir wissen nicht genau was, aber das ist ein bisschen so, wie wenn man zu Hause etwas in einem Zimmer erledigen möchte, in Zimmer B, und man geht von Zimmer A ins Zimmer B. Man weiß in dem Moment, wo man Zimmer B betreten hat, alles nicht mehr ganz genau, was man dort erledigen wollte. Man weiß nur, dass man dort etwas erledigen wollte. Dieser Zustand kann ein, und hier möchte ich ein rheinisches Wort verwenden, von dem ich nicht sicher bin, ob ihr es versteht, aber vielleicht könnt ihr es im Zusammenhang erschließen. Dieser Zustand kann einen rammdösig machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Kirre macht einen das. Dann geht man zurück ins Zimmer. Was wollte ich denn hier? Ja? Was ist denn, wenn das mit unserer Unruhe genauso ist? Wir spüren die ganze Zeit, irgendwas fehlt, wir wissen noch nicht was. Und erst in dem Moment, wo wir merken, wofür diese Unruhe da war, merken wir im Rückblick, ach so. Das ist kein Beweis für Gott. Man kann Gott nicht beweisen. Und es ist auch deswegen kein Beweis, weil es Menschen gibt, die mir glaubhaft versichern und die auch gestern Abend, dass sie auch so zufrieden sind und dass sie diese bleibende Unruhe gar nicht so spüren. Okay. Meine Pointe bei alledem ist aber, dass ich gerade die Erfahrungen von Freiheit, die wir in diesem Leben machen, nicht abwerten möchte. Ich möchte sie gerade nicht kleinreden. Ich möchte nicht sagen, das ist alles nicht so toll, wie du denkst. Ich möchte sie aufwerten. Ich möchte sagen, ja, genau, du hast da was erkannt. Und weißt du was? Das ist nicht nur eine Überfunktion deines Hirns und zufälligerweise denkst du dir, dass es irgendwie schön ist, was du da erlebt hast, sondern das ist ein Hinweis darauf, dass du gebaut bist für noch viel mehr, für eine Freiheitserfahrung, für eine Sinnerfahrung, die viel tiefer und noch besser ist. All die kleinen, zum Teil unscheinbaren Erfahrungen von Freiheit, Sinn, tiefe Erfüllung, die wir machen können, können ein Hinweis sein darauf, dass wir eigentlich für noch viel mehr gemacht sind. Und wir spüren, ja, vielleicht stimmt das, da ist noch mehr und ich bin noch mehr. Das ist mein erster Gedanke. Es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Der zweite Gedanke lautet, nicht nur uns fehlt etwas, sondern Gott. Nicht nur uns fehlt etwas, sondern Gott. So wird jedenfalls Gott in der Bibel beschrieben. Gott in der Bibel wird nicht beschrieben als jemand oder gar etwas, der fern ist, weit weg, vage, unbestimmt oder gar beunruhigend, sondern sehr konkret als Personal. Das heißt, Leute, die sich auf die Bibel rufen, glauben, derjenige, der dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, der sich das alles ausgedacht hat, was es gibt, den beschreiben wir als zutreffendsten, wenn wir ihn als Personal beschreiben. Als Person. Nicht als alter Mann mit weißem Bart, aber als jemand, nicht etwas. Jemand mit Absichten und Eigenschaften, sogar mit Sehnsucht. Und wer Sehnsucht hat, dem kann etwas fehlen. Philosophen haben immer wieder sich geärgert über dieses Gottesbild und haben gedacht, was ist das denn für ein Gott, dem kann was fehlen. Naja, der richtet sich halt nicht nach der Weisheit der Philosophen. Er ist anders, als wir Menschen ihn uns gerne zusammen konstruieren würden. Gott, so wie ihn die Bibel beschreibt, hat Sehnsucht nach seinen Geschöpfen und deswegen tut er etwas, was man nur in absolute Freiheit machen kann. Gott macht sich klein. Gott beschließt an einem Punkt in der Geschichte des Universums, der große Gott, der Milchstraßen ausgedacht hat und Galaxien und schwarze Löcher und Albert Einstein, der beschließt an einem Punkt in der Geschichte des Universums, dass er so groß wird. Ein schreiendes, warmes, lebendiges Bündel Mensch. Gott wird ein Baby. Ein Junge. Gott lernt zu sprechen. Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott ist müde, Gott muss schlafen, Gott wacht auf, Gott lernt seine Arme und Beine einzusetzen, zu laufen. Gott macht Erfahrungen.
lernt einen Beruf, wird ein erwachsener Mann. Mit ungefähr 30 Jahren tritt Jesus in das Licht der Öffentlichkeit seiner Zeit und sagt zu den Leuten seiner Zeit sinngemäß, ihr denkt immer, Gott ist für die Leute da, die religiös viel zu bieten haben und die alles ganz genau wissen. Ich sage euch, Gott ist für jeden da und er hat eine ganz besondere Vorliebe für die Menschen, die denken, dass sie ihm nichts zu bieten haben. Gott sucht nach jedem Menschen. Warum macht Gott das nach Auffassung von Christen? Wie kommt er dazu? Gott tut etwas, was man nur in absoluter Freiheit tun kann. Die, die absolut frei sind, die können es sich leisten, sich ganz klein zu machen. Er tut es, weil er auf unsere Augenhöhe kommen will. Weil er uns begegnen will in einer Art und Weise, die wir verstehen können. Und weil er weiß, dass Freiheit für uns nur erfahrbar ist in Kontakt mit ihm. Und weil er uns diese Freiheitserfahrung ermöglichen möchte. Echte Freiheit ereignet sich immer in Beziehung. Wie sieht das konkret aus? Was ändert sich, wenn man das glaubt? Wenn man anfängt, im Gespräch mit diesem Gott zu leben, auf ihn zu vertrauen? Was ändert sich zum Beispiel am Entscheidungsdschungel? Die Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die lösen sich ja nicht einfach in Luft auf. Was ändert sich konkret? Manche Menschen hoffen, gerade manche frommen Menschen hoffen, dass wenn sie anfangen, Gott zu glauben, dass die ganzen Entscheidungen ganz leicht werden. Das stimmt nicht. Manche Menschen hoffen das. Und stellen sich vor, dass Gott zu ihnen sagt, du brauchst dir gar keine Gedanken mehr zu machen über deine Berufswahl. Du wirst Krankenschwester. Hörst du? Krankenschwester. In Ohr-Erkenschwick. Im September 2016. Danach wirst du deinen Ehemann kennenlernen. Im Frühjahr 2016. Manche Christen hoffen das. Das stimmt aber nicht. Das ist, wenn überhaupt, dann die absolute Ausnahme. In aller Regel erleben Christen, erlebe ich es so, dass Gott nicht alles streng vorgibt, sondern uns in einen Entscheidungsraum hineinsetzt und uns viele Möglichkeiten eröffnet. Und Freude hat daran, mit uns durch das Leben zu gehen und zu merken, jetzt probiert er mal das, jetzt probiert er mal das. Wir sind bei alledem allerdings nicht allein, sondern wir werden begleitet von ihm. Und wir lernen im Gespräch mit ihm zu leben und gerade diesen Entscheidungsraum zu genießen und in diesem Entscheidungsraum echte Freiheitserfahrung zu machen, weil wir geprägt werden. Davon, wie er ist. Wir werden zum Beispiel geprägt davon, dass er uns liebt, so wie wir sind. Und das gibt uns zumindest die Chance, diese Liebe an andere weiterzugeben. Liebe ist für uns der wichtigste Wert. So sollte es zumindest sein. Wir werden geprägt von seiner Weltsicht. Und das hat sehr konkrete Auswirkungen, wenn man von der Weltsicht Gottes sich prägen lässt. Dann heißt es zum Beispiel, dass man bestimmte Unterscheidungen besser hinbekommt. Ich weiß zum Beispiel ganz sicher, dass Menschen wichtiger sind als Dinge. Ein Baby ist wichtiger als ein Teppich. Daran muss man manche Leute manchmal erinnern. Ja? Und wir werden geprägt von der Hoffnung, die er schenkt. Von der Hoffnung, dass nichts in dieser Welt so schrecklich und beunruhigend und bedrückend es sein kann. Nichts in dieser Welt hat das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat Gott. Und Christen, die sich davon haben prägen lassen, haben die Chance, gegenüber den vermeintlichen Autoritäten dieser Welt erfrischend dreist zu sein. Und ich weiß, ich habe das alles lernen müssen. 2000 Jahre Christentumsgeschichte ist viel Übles passiert, passiert auch heute noch viel Übles, wo einem das kalte Grausen kommt. Es gibt viel zu viele Christen, die ein ganz schlechtes Beispiel sind dafür, weil sie ihre eigenen Grundlagen nicht verstanden haben. Es geht mir also an dieser Stelle nicht zu sagen, die sind alle super und haben das alle super begriffen. Es geht mir nur darum zu sagen, wenn man es begriffen hat, hat das diese Konsequenz. Wenn ich weiß, ich gehe durch dieses Leben und ich weiß, die letzte Autorität über allem ist nicht derjenige, der mir gerade das Leben schwer macht, sondern da gibt es noch jemanden dahinter. Dann kann ich das erfrischend dreist machen. An dieser Stelle noch einmal ein Beispiel aus Südafrika, aus dem Ende der Apartheidszeit. Da gab es unter anderem den südafrikanischen Bischof Desmond Tutu, der sich für Versöhnung zwischen Schwarz und Weiß und für den Abbau der Rassendiskriminierung stark gemacht hat, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat im Umbau Südafrikas, damals, heute leider ein zerrissenes Land, damals eine sehr hoffnungsvolle Zeit. Kurz vor Ende der Apartheidszeit, als die weiße Minderheit noch die schwarze Mehrheit drangsalieren konnte, hielt dieser Desmond Tutu in einer großen schwarzen Kirche irgendwo in Südafrika eine Predigt. Und er predigte über das Reich Gottes, über die neue Welt Gottes, die kommt.
Und während dieses Gottesdienstes sammelte sich im hinteren Bereich der Kirche eine Mannschaft der südafrikanischen Polizei, also der damaligen unterdrückerischen Regierung. Die wollten irgendjemanden abführen und sie waren so höflich noch zu warten, bis der Gottesdienst vorbei ist. Und während er predigte, sammelten sich diese Leute da hinten. Und während der Predigt sprach er diese Leute dann irgendwann direkt an und sagte sinngemäß: Das Reich Gottes kommt, Gottes neue Welt kommt, ganz bestimmt. Und deswegen lade ich Sie ein, herüberzutreten und auf die Gewinnerseite überzuwechseln. I invite you now to step over and to join the winning side. In dieser Situation, ohne genau zu wissen, was als nächstes passiert, ausgesprochen dreist. Die Geschichte hat ihm in diesem Punkt recht gegeben, das ist nicht immer so der Fall. Aber so wird man, wenn man weiß, da gibt es immer noch jemanden dahinter. Das gilt auch für eure Autoritäten, die haben jetzt natürlich mit dem Apartheidsregime nichts zu tun. Die sind wahrscheinlich ganz normale, nette Menschen, eure Chefs und Profs und so. Manchmal machen sie euch vielleicht aber trotzdem das Leben schwer. Dann dürft ihr zumindest denken, dieser Mensch hat Autorität über mich, aber aus der Sicht der Ewigkeit ist seine Autorität doch zeitlich arg begrenzt. Das muss man zu demjenigen nicht unbedingt ausdrücklich sagen. Aber man darf es denken. Das alles ändert sich. Ja? Die Entscheidungen verschwinden nicht. Man muss immer noch Entscheidungen treffen und das kann anstrengend sein. Aber man geht durchs Leben mit diesem Wert, Liebe und mit dieser Weltsicht. Menschen sind wichtiger als Dinge und mit dieser Hoffnung. Das letzte Wort hat nichts und niemand in dieser Welt, sondern das letzte Wort hat Gott. Schön und gut, sagen einige von euch jetzt möglicherweise. Das klingt soweit eigentlich alles ganz in Ordnung und nachvollziehbar, aber kann man das nicht auch haben ohne diesen ganzen christlichen, religiösen Überbau? Also kann ich diesen Wert Liebe nicht auch so haben oder diese Hoffnung, dass die Autoritäten dieser Welt irgendwann mal nicht mehr das Sagen haben? An dieser Stelle würde ich euch wirklich gerne entgegenkommen, schon um Stress zu vermeiden. Ich bin ein großer Freund von Stress vermeiden. Ich bin also gerne entspannt. Ja, ich würde euch herzlich gerne entgegenkommen. Aber meine Ehrlichkeit erlaubt mir das nicht. Ich glaube eben nicht, dass man das Ganze auch ohne das, was Menschen Überbau nennen kann, haben kann. Ich nenne es gar nicht Überbau. Es ist vielleicht eher der Rahmen, in den das Ganze hineingehört. Es sind ja nicht nur Ideen in meinem Kopf. Das kommt natürlich jemandem, der daran nicht glaubt, so vor. Aber aus meiner Sicht sind es nicht nur Ideen in meinem Kopf, und die kann man auch anders nennen, dann hat man doch trotzdem die gleichen Ideen, sondern es geht tatsächlich um eine Beziehung mit einem realen Gegenüber, mit jemandem, der wirklich da ist, der mir näher ist als die Luft, die mich umgibt und der mich an die Hand nimmt und mit mir durch dieses Leben geht. Das kann ich euch nicht einfach so übertragen, diese Erfahrung, aber das ist die Erfahrung, die im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus wirklich neben mir ist und mit mir durch dieses Leben geht und dass er mich hin und wieder so sanft anstupst und sagt, guck mal da. Oder achte mal darauf. Und ich glaube, dass er mich liebt, wenn ich das schon längst nicht mehr kann. Ich glaube, dass sich wahre Freiheit immer in Beziehungen ereignet und dass je näher ich an diesen Gott komme, dass ich umso freier werde. Denn das ist vielleicht für manche Menschen, und damit möchte ich schließen, das größte Hindernis, für diese ganze Geschichte mit Freiheit und christlichen Glauben. Dann sagen sie, naja gut, das klingt ja interessant und ich bin bereit, mir Gründe anzuhören, warum man das glauben könnte, aber ich habe dann diese leise Sorge, wenn ich wirklich anfinge, das zu glauben, was würde denn dann aus mir? Wäre das nicht so, wenn ich jetzt mit Gott in Kontakt komme, als ob da so ein 10 Kilometer großes metaphysisches Wesen über mich wegfällt. Hilfe! Was wird aus mir? Verschwindet dann nicht meine Individualität? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und ich möchte dazu ein Gleichnis erzählen, das hat mal wieder der englische Schriftsteller C.S. Lewis entwickelt. Das spielt in einer Höhle. Es ist nicht Platons Höhlengleichnis, das fängt noch genauso an. C.S. Lewis sagt, stellen wir uns Menschen vor, die ihr Leben lang in einer Höhle verbracht haben mit nur ganz wenig Licht. Und stellen wir uns vor, irgendwann entdeckt einer dieser Menschen durch einen Felsspalt das Sonnenlicht, das durch diesen Felsspalt hineinstrahlt. Er ist das Licht nicht gewohnt, deswegen schmerzt es und blendet es seine Augen. Und dann spricht jemand durch diesen Felsspalt von außen zu ihm und sagt, es gibt Menschen, die leben ihr ganzes Leben unter der Sonne, kommt doch auch raus.
Was würde dieser Mensch in der Höhle dann denken? Er würde sich denken, in dieses Licht hinausgehen, das so intensiv und so schmerzhaft ist, das würde mich doch verbrennen. Und wahrscheinlich sehen die Menschen im Sonnenlicht alle gleich aus. In Wirklichkeit treten die Unterschiedlichkeit und die Einzigartigkeit und die Individualität von Menschen im Sonnenlicht erst zutage. Und das, was sie vorher für ihre Einzigartigkeit gehalten haben, das war vergleichsweise harmlos. Erst im Sonnenlicht erkennen sie, wie sie wirklich sind. Ich glaube, manchmal kann man das an Leuten, die lange mit Gottes Liebe gelebt haben, erkennen. Vor allem alte Leute, da kann man es manchmal erkennen. Dass sie ihr Leben lang sich von dieser Liebe haben bestrahlen lassen und sie sind immer einzigartiger geworden. Nicht langweilig, immer interessanter. Mein Bruder ist Englischlehrer und der führt mit seinen Schülern öfters englische Theaterstücke auf und er hat gesagt, ach, in den englischen Theaterstücken, die interessanten Leute sind immer die Bösen. Ja, die Guten sind langweilig, die Bösen zu spielen macht viel mehr Spaß. Für Shakespeare mag das stimmen, in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Ich glaube, dass in Wirklichkeit die Menschen, die sich einer solchen Liebe aussetzen, in Wirklichkeit die interessanten Menschen sind. Und die Menschen, die sich davon abwenden, sind vielleicht nicht so sehr interessant. Und ich glaube, dass ihr euch um eure Individualität keine Sorgen machen müsst. Ich glaube, dass wer sich näher auf diesen Gott einlässt, der wird im Rückblick erkennen, das, was ich vorher für meine Einzigartigkeit gehalten habe, das war gar nicht so einzigartig. Jetzt erst fange ich an zu lernen, was es heißt, wirklich frei zu sein. Weil ich herausgefunden habe, wofür ich lebe und für wen ich da sein kann und wer für mich da ist. Ich meine, ich bin ja noch bis Donnerstagabend hier. Freitag früh treffe ich meine Familie wieder, meine Frau und meine drei kleinen Kinder. Und wenn ich die sehe, dann sage ich bestimmt zu mir, oder auch ausdrücklich, jetzt in den Arm nehmen. Ich muss jetzt meinen kleinen Sohn hochheben und ihn an den Fußknöcheln hochheben, damit der Kopf nach unten runterbaumelt und wie sein hysterisches Gekicher anhört. Ich muss das machen. Nicht, weil mich jemand zwingt, sondern weil ich will. Und weil das für mich eine der wichtigsten Freiheitserfahrungen ist, die ich machen kann. Und das ist nur ein winziger Abglanz davon, wie es ist, in der Nähe Gottes zu sein. Und das ist für jeden von uns möglich. Ich danke euch herzlich für euer geduldiges Zuhören. Jetzt ist Gelegenheit für Rückfragen, gerne auch kritische Nachfragen. Danke für eure Geduld.